Als Paulus das sah, packte ihn der Zorn. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die an den Gott Israels glaubten. Jeden Tag redete er mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Einige epikureische und stoische Philosophen verwickelten ihn in ein Streitgespräch und meinten: Was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten: Anscheinend verkündet er irgendwelche fremden Gottheiten. Denn Paulus verkündete die gute Nachricht von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn zum Areopag und fragten: Was ist das für eine neue Lehre, die du da vertrittst? Können wir mehr darüber erfahren? Was du uns erzählst, klingt in unseren Ohren sehr fremd. Wir würden gerne wissen, was es damit auf sich hat. Die Athener und auch die Fremden, die dort lebten, waren nämlich sehr neugierig. Sie kannten keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Neueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: Ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand: Für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns alle das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Oder, wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeit hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen, durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. Aber andere sagten: Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius, der dem Areopag angehörte, eine Frau namens Damaris und noch einige andere.
So, jetzt hört ihr mich alle?
Ja. Alle wach, jetzt auch. Das ist so, war nicht abgesprochen, aber hilft schon mal an der Stelle. Danke für die lange Textlesung, Helena. Ist ja gar nicht so einfach, da reinzukommen. Ich werde gleich einiges dazu erklären, zu diesem Text. Aber kennt ihr Hadrat Mirza Ghulam Ahmad? Es ist eine Woche her, da war ich in Frankfurt am Hauptbahnhof, ich musste umsteigen, ich hatte dienstlich einen Supervisionstermin in Frankfurt und war ein großer Stand im Hauptbahnhof aufgebaut und viele Mitarbeiter dort mit blauen Westen ausgerüstet, liefen da rum und verteilten Flyer und sie wollten auch mich missionieren. So sah das dort aus am Hauptbahnhof, also noch viel, viel mehr, das gar nicht alles fotografiert. Ich kannte ihn nicht, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, habe ihn gegoogelt und er hat den Anspruch erhoben, der muslimische Messias zu sein, die geistige Wiederkunft Jesu. Ist nicht meine theologische Meinung, aber von solchen Missionierungsmethoden halte ich nicht viel. Und ich mache in der Regel einen großen Bogen, wenn so ein Stand vom DLRG ist oder Zeugen Jehovas oder Scientology. Irgendwie schreckt mich das immer ab. Weiß nicht, wie es euch geht damit. Mission kann abstoßen, kann erschreckend sein. Wie kann man es anders machen, Mission? Heute ist die Fortsetzung meiner Predigtreihe und es geht um das Thema Gemeinde mit Mission, inspiriert durch das Buch von Bartholomä und Schweier. Sonntag vor 2 Wochen, wer das im Stream gesehen hat oder live hier vor Ort dabei war, der weiß, es ging um leidenschaftliche Mission, missionarische Leidenschaft. Und ich habe erzählt von dieser gekrümmten Person, was Luther mal erwähnt hat, der gekrümmte Mensch, der in sich verkrümmte Mensch, ohne Gott. Und der aufgerichtet werden kann in der Begegnung mit Gott, in der Befreiung, in der Erlösung durch Jesus. Und wir haben darüber gesprochen, wie ist das? Kennen wir solche Menschen? Beten wir für solche Menschen? Sind wir leidenschaftliche Christen, die ein Anliegen haben, dass auch andere diese Befreiung erleben? Und ich habe so erzählt, in dem Buch wird so beschrieben, es gibt die nachchristentümliche Gesellschaft und eben unser Wunsch, dass Menschen auch hier in den Gottesdienst kommen, also hingehen und hinkommen, wie kann das passieren? Und dazu braucht es erstens missionarische Leidenschaft, darum ging es vor 2 Wochen. Und heute geht es um die kontextuelle Sensibilität. Oh, das klingt kompliziert. Es geht darum, wie unsere Mitmenschen mit dem Glauben in Berührung kommen. Und da finde ich das Wort Sensibilität schön, weil es hat mit Einfühlungsvermögen zu tun. Keine Haut-drauf-Methode. Und es geht, so finde ich zumindest, um eine Wechselwirkung. Die Mitmenschen, Glaube und Mission. Und deswegen heißt mein Thema heute, über Thema Gemeinde mit Mission, zu Risiken und Wechselwirkungen von Mission. Und vielleicht stutzt man erstmal so darüber und denkt, was, Wechselwirkung? Das heißt doch zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie. Naja, Nebenwirkungen, das ist etwas, was Negatives, das will man nicht haben. Anfang des Jahres hatte ich eine schwere Bronchitis und musste ein Antibiotikum nehmen und daraufhin hatte ich Durchfall als Nebenwirkung. Das will kein Mensch. Wechselwirkung ist was anderes. Kann was Positives oder auch was Negatives sein in der Medizin. Zum Beispiel, wenn jemand Blutverdünner nimmt und Schmerzmittel, dann kann das gleichzeitig das Blutungsrisiko erhöhen. Aber es geht heute ja nicht um einen Apothekerlehrgang. Darum will ich nicht sagen, da müsst ihr was ganz anderes besuchen, eine ganz andere Veranstaltung. Mir geht es um diese Wechselwirkung von Mission. Das finde ich in der Bibel. Das finde ich ganz besonders in der Apostelgeschichte, auch in dem Text, den wir gerade gehört haben. Apostelgeschichte 17. Was war passiert? Paulus war auf seiner 2. Missionsreise unterwegs. Er reist von A nach B, nach C, nach D und so weiter. Jetzt kommt er nach Athen. 550 Kilometer war er gereist. 3 Tage Schiffsreise. Und ja, wie so ein Vertreter sozusagen ist er unterwegs, aber nicht um Kunden zu akquirieren, sondern um das Evangelium, die gute Nachricht, Gottes Botschaft weiterzugeben. Das war ihm wichtig. So kommt er nach Athen, findet keine weißen Rosen, aber Götterstatuen. Und er erlebt die Athener in ihrer Lieblingsbeschäftigung, beim Diskutieren. Ganz egal, ob religiöse Themen, politische Themen, sie streiten miteinander, sie reden miteinander, sie diskutieren um das eine und das andere. Athen war damals, so habe ich gelesen, keine große Metropole, sondern eher eine kleine Universitätsstadt. Gebildete Menschen treffen sich dort, unterhalten sich dort und sind auf der Suche nach den großen Fragen des Lebens. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was ist der Sinn des Lebens? Das sind ja wirklich die großen Fragen. Griechische Philosophen sind dabei, machen sich so einen Namen. Sokrates zum Beispiel, ich weiß, dass ich nicht weiß, sagt er. Also er gibt zu, ihm fehle Weisheit. Und dann, so erwähnt das der Bibeltext, gibt es Epikureer und Stoiker. Die einen so absolute Lebenslust, ey, Party, feiern. Und so die anderen eher so Bedürfnislosigkeit, am besten so ganz zurückgezogen. Also ideales Streitthema im Miteinander, da konnte man richtig disputieren. Und bei Paulus finde ich jetzt eine dreiteilige Vorgehensweise. Erstens Eintauchen in die Kultur, zweitens Konfrontation der Kultur und drittens die Einladung. Beginnen wir erstens mit Eintauchen in die Kultur. Was ist da passiert? Als Paulus die Götzenbilder in Athen sah, packte ihn der Zorn. Ist das jetzt so ein heiliger Zorn, so wie bei Jesus, als er die Händler aus dem Tempel rausschmiss und sagte, hier ist ein Platz zum Beten und hier geht's nicht um das Geld verdienen und verkaufen? Ich denke nicht. Das griechische Wort, das hier steht, paroxyno, das steht nur zweimal im Neuen Testament. Das steht einmal hier, Apostelgeschichte 17, und das steht einmal 1. Korinther 13, als es um die Liebe geht. Auch da schreibt Paulus etwas dazu. Und er sagt, die Liebe ist nicht paroxyno. Und hier aber im Bibeltext steht, Paulus packte paroxyno. Also eher ein unheiliger Zorn. Vielleicht ist innerlich mit ihm der Gaul durchgegangen. Vielleicht hat ihn Wut, Hass und Zorn gepackt. So kann man dieses Wort eigentlich nur verstehen. Und vielleicht hat er gedacht, die dummen Heiden mit ihren Götterstatuen. Wie können die nur? Gott verdamme sie. Sie haben es nicht anders verdient. Alles vom Teufel, die feindliche Seite, geht weg von mir, weicht. So könnte Paulus gedacht haben. Vielleicht kippt jetzt deine heilige Vorstellung von Paulus. Vielleicht denkst du, oh, was, Paulus, so unheiliger Zorn? Aber dabei ist er nicht stehen geblieben. Was macht er nun? Stellt er sich hin, baut einen Stand auf in der Vorhalle des Hauptbahnhofs und verteilt Flyer? Haut er den Leuten unsensibel die Botschaft um die Ohren? Nein. Es muss eine Veränderung passiert sein in ihm. Eine Veränderung, die da gar nicht steht, aber wir von dem griechischen Wort paroxyno erkennen können und dann die Art und Weise, wie er vorgeht, völlig anders. Es muss etwas passiert sein in ihm, eine innere Veränderung, sein Herz hat sich verändert. Aber was? Es hat sich so etwas verändert, dass das für den Schreiber der Apostelgeschichte nicht zu erkennen war oder erstmal unklar war. Vom zornigen Kultverächter hin zum leidenschaftlichen Missionar. Vom zornigen Kulturverächter zum leidenschaftlichen Missionar. Das entdecke ich am Anfang des Textes. Und das ist eine Wegstrecke, die da passiert. Eine innere Wegstrecke. Ich kann klar auf der einen Seite sagen, hier das Evangelium, friss oder stirb. Oder auf der anderen Seite sagen, du bist mir wichtig. Ich habe ein Interesse an dir, an deinem Leben. Was ist dein Leben? Wie ist dein Leben? Ich habe ein Interesse daran. Und ich habe ein Interesse daran, dass du die Ewigkeit mit Gott verbringst. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist an Paulus gearbeitet hat an dieser Stelle, wie das öfter mal in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Gott hat ihn verändert, sein Herz verändert. Eine innere Umkehr, ein neues Herz. Und auf einmal entdecke ich bei Paulus eine große Leidenschaft für die Menschen. Ein Herz für die Menschen. Er hat sich innerlich wieder gefangen, bei Gott geerdet. Sein Herz schlägt für die Leute um ihn herum. Und er hat eine Sehnsucht, ihnen zu begegnen, den Menschen in Athen, in dieser Universitätsstadt. Er sucht den Diskurs, den Austausch, die persönliche Begegnung mit den Menschen. Da gibt's auch ortsansässige Juden, die will er besuchen in der Synagoge. Er will mit ihnen reden. Er hat ein Herz für die Menschen. Und Paulus ist auf dem griechischen Markt in Athen unterwegs und er sucht Kontakte und Gespräche wie einst Sokrates. Und wenn zwei Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, dann können die Argumente austauschen, dann können die reden miteinander, dann ist da nichts Abwertendes dabei. Wenn das Herz stimmt, begegne ich dem anderen auf Augenhöhe. Und dann entdeckt er die gemeinsame Schnittmenge und kann daran anknüpfen. Es ist ein Reden, ein Hören, ein Hören, ein Reden. Ich finde, Paulus geht offen durch die Stadt mit offenen Augen. Er sieht die Götzenbilder und knüpft daran an. Ah, ihr schreibt was von einem unbekannten Gott und diesen unbekannten Gott, da kann ich euch was dazu erklären. Er knüpft daran an. Gehen wir auch mit offenen Augen durch die Stadt? Ich versuche das immer wieder, wenn ich von Termin zu Termin gehe, wenn ich an der Bushaltestelle warte, die Menschen beobachte. Was sehe ich da? Ich sehe einiges in der Stadt. Graffiti an Brücken. Ich sehe verwahrloste Hinterhöfe. Ich sehe vergitterte Fenster, da schützt jemand sein Eigentum. Ich sehe Hundehaufen, Glasscherben, Betrunkene am Rathaus. Ich sehe geschlossene Geschäfte. Und ich merke, all das beschäftigt auch die Menschen in Oberramstadt. Das ist Gesprächsthema. Das beschäftigt die Menschen. Und das macht die Menschen hier aus. Ich würde das als KI, als kulturelle Intelligenz bezeichnen. Was beschäftigt die Menschen um dich herum, da wo du wohnst? Und vielleicht ist es in Modau anders als in Hahn, in Oberramstadt anders als in Reinheim. Was beschäftigt die Menschen um dich herum? Und dann kann man leichter mit den Menschen ins Gespräch kommen. Siehst du das auch so oder siehst du das ganz anders? Paulus ist da, wo sich das Leben der Menschen abspielt. Bei Paulus sehe ich eine große Wertschätzung den Athenern gegenüber. Ihr seid sehr religiöse Leute, sagt er. Oh, er haut denen nicht gleich was um die Ohren. Oh, ihr Götzendiener und ihr heidnischen Leute. Ihr seid sehr religiöse Leute, sagt er. Er ist sensibel, kontextsensibel, würde Bartholomäus sagen. Und so beschäftigt er sich mit ihrer Denkwelt, mit ihren Dichtern. Er kennt da einige. Ja, er geht auf ihre Kultur ein. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Er baut keinen Missionsstand auf, er macht keine Zeltevangelisation. Er begegnet den Menschen auf Augenhöhe. Und das ist auch mein Wunsch für mich und für uns als Gemeinde, den Menschen um uns herum auf Augenhöhe zu begegnen. Und dann laden wir natürlich die Menschen auch ein zu uns, hier in unsere Gemeinde. Wir laden sie nicht ein in einen muffigen alten Saal. Kennt ihr das, wenn man mal in solch einen muffigen alten Saal reinkommt? Das kann eine Kirche oder ein Gemeindehaus sein. Das ist nicht einladend. Und das entspricht auch nicht den Qualitätskriterien der heutigen Menschen, die zu Hause ihr Heim schön einrichten. Das entspricht nicht ihrem Kontext, in dem sie sich wohlfühlen und öffnen, wenn das muffig und alt ist. Wir laden ein hier in schöne neue Räume. Eintauchen in die Kultur bedeutet für mich anknüpfen an dem, was schon vorhanden ist. Ins Gespräch kommen, wertschätzen, auf Augenhöhe sich mit den Menschen beschäftigen, das Gemeinsame betonen, aber das Wichtigste ist, ein Herz für die Menschen zu haben. Zweitens, die Konfrontation. Paulus beginnt ja nicht mit der Konfrontation. Ich erlebe das manchmal bei Christen, dass sie aber gleich im Gespräch mit großen ethischen Themen kommen und sie anderen um die Ohren hauen oder mit Endzeittheorien um die Ecke kommen. Und was passiert dann? Naja, dann ziehen sich Menschen zurück, lehnen das ab, bloß weg. Bei Paulus erlebe ich die Augenhöhe, die Begegnung, die Beziehung. Und erst danach kommt die Kritik. Paulus sieht diese Götterstatuen in Athen nicht in erster Linie als kulturelle Gegenstände. Oh, wie toll, habt ihr schön, super gemacht und so. Nee, er weiß, es ist der falsche Weg, den sie gehen. Es ist die falsche Abbiegung auf der Lebensspur, diese Götzenbilder. Man sucht das Ewige und landet beim Vergänglichen. Das weiß er. Man sucht innere Erfüllung und findet die dauerhafte Leere. Das weiß Paulus. Und ich entdecke Mut bei ihm. Mut zum christlichen Zeugnis, also Christus zu bezeugen. Jesus ist der Auferstandene. Mut, die Wahrheit der Bibel zu bezeugen. Nur die innere Buße stellt uns rein vor Gott. Also zu sagen, ich bin ein Sünder. Gott, ich brauche dich, dass du mir vergibst, dass du mein Leben reinigst. Du schenkst mir Sinn, meinen Lebenssinn. Und jeder muss sich einmal vor dem Gericht Gottes verantworten. Das konnten die Athener ein bisschen nachvollziehen von ihren Rachegöttern, die sie ja auch kannten und verehrten. Aber dennoch war es nicht leicht für sie zu hören. Denn sie waren ja auch stolz auf ihre Dichter und Denker, Homer, Sokrates, Plato. Sie hatten ein ausgeklügeltes Gottheiten- und Verehrungssystem mit 3000 Gottheiten, habe ich gelesen. Die Baukunst der Akropolis, Marmorsäulen. Und da setzt Paulus an und sagt, ihr seid so stolz auf euer Wissen und seid doch so unwissend. Er betont die Gemeinsamkeit, dass die Menschen kreativ sind im Dichten, im Denken, im Bauen und schlägt dann die Brücke zur Mission. Ihr seid so wissend, aber das Wesentliche, das kennt ihr noch nicht. Und ich finde, das ist ein guter Zugang, im Gespräch deutlich zu machen, was das für eine Wechselwirkung ist für Mission. Konsum und Reichtum machen im Leben nicht satt, das darf man kritisieren. Nicht das neue Haus, das neue Auto, der Luxusurlaub. Nachher ist die Sehnsucht vielleicht noch viel größer. Ich möchte euch einmal David Foster Wallace vorstellen, US-Hochschullehrer und Schriftsteller. Der sagte einmal, alle beten etwas an. Wir können nur das Objekt frei auswählen. Wir alle beten etwas an, wir können nur das Objekt frei auswählen. Er war kein Christ. Wir alle beten etwas an, wir können nur das Objekt frei auswählen. Dadurch, dass er als Nicht-Christ das sagte, macht diesen Satz noch stärker. Leider war in seinem Leben von sehr, sehr starken Depressionen geprägt. Er war alkoholabhängig. Und 3 Jahre vor seinem Selbstmord hat er diesen Satz gesagt, den Studierenden. Wir alle beten etwas an. Wir können nur das Objekt frei auswählen. Wir dürfen den Menschen um uns herum deutlich machen, ob Karriere, Familie, Beruf, Reisen, eigener Körper, alles okay, aber wenn es zum Lebensmittelpunkt wird, dann leben wir am eigentlichen Ziel vorbei, an Gott vorbei. Das ist Zielverfehlung. Und die Bibel bezeichnet das als Sünde. Das ist eine Bezeichnung für Zielverfehlung. Timothy Keller, von dem ich diese Einteilung meiner Predigt genommen habe, aus seinem Buch Center Church, und Bartholomä beschreiben das als Götzendienst. Also diese Zielverfehlung, sagen sie, das ist Götzendienst. Ist im Gespräch nicht so mein Sprachgebrauch, aber ich will es nur mal erwähnen. In unserer heutigen Gesellschaft gibt es für die allermeisten Menschen keine gültige Wahrheit. Das ist die allgemeine Meinung. Aber Jesus erhebt den Anspruch, die Wahrheit zu sein. Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das dürfen wir heutzutage auch sagen, auch wenn es auf Widerstand stößt. Aber wie sagen wir das? Jörg Zink, ein deutscher Theologe, sagte mal, man verändert die Menschen nicht dadurch, dass man in Scherben schlägt, was ihnen kostbar ist. Ich wiederhole das nochmal. Man verändert die Menschen nicht dadurch, dass man in Scherben schlägt, was ihnen kostbar ist. Veränderung von Bewusstsein gelingt nur, wo ein Mensch freiwillig dem zustimmt, was ihm ein anderer in freundlicher Stimmlage vermittelt. In freundlicher Stimmlage vermittelt. Das ist Mission. Paulus spricht ihre Sprache. Paulus knüpft an dem, was da ist, die Sehnsüchte der Menschen. Er spricht vor den heidnischen Griechen anders als vor den frommen Juden. Wie erzähle ich von meinem Glauben? Wie erzähle ich heutzutage davon, dass ich Christ bin und was ich glaube? Helena hat ja am Anfang uns so einige Fragen gestellt. Wie machen wir das? Erleben wir das? Wie reagieren andere Menschen darauf? Und wir wollen am 22. März ein Gemeindeforum haben hier bei uns und werden das zum Thema machen. Wie kann ich heutzutage so über meinen Glauben sprechen, dass andere ihn noch besser verstehen können, nachvollziehen können? Wir wollen das miteinander üben, wir wollen einiges hören dazu, ausprobieren. Seid dabei bei diesem Gemeindeforum. Wir haben vorhin gehört, und da hörte ich auch so ein bisschen so ein Schmunzeln, beim Bibeltext, als gezeigt wurde, die Athener, sie kommen auch besonders gerne zusammen, wenn sie was Neues hören. Gibt es was Neues? Was Neues? Erzählt was Neues, was Spannendes. Das hat sie geprägt. Eine neue These, die man diskutieren konnte, auseinandergepflückt hat. Aber das ergibt noch keinen Tiefgang im Leben, immer was Neues zu hören. Wenn man das abwehrt, argumentativ und nicht an sich heranlässt. Das Evangelium ist keine Befriedigung einer Sensationssehnsucht. Was Neues. Erzähl mir was Neues. Oh ja, gut, danke. Und was anderes auch noch? Darum geht es nicht beim Evangelium. Die christliche Botschaft will uns nachhaltig verändern, tiefgehend verändern, das ganze Leben grundlegend verändern. Nicht nur schnell zur Bekehrung aufrufen, taufen, Hauptsache Mitglied unserer Gemeinde. Darum geht's nicht. Viel zu oft haben unsere freikirchlichen Gemeinden schon Menschen auf sie reingenommen und wieder verabschiedet, weil die sich innerlich gekündigt fühlten und das Interesse verloren haben. Es geht um eine tiefe Veränderung, eine grundlegende Veränderung. Dann heißt es im Bibeltext, Vers 27, Gott wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können, denn keinem von uns ist er fern. Spüren und entdecken. Und wenn du Gott spürst und entdeckst, wenn du Jesus, seine verändernde Kraft, spürst und entdeckst, dann willst du das nicht mehr loslassen. Dann willst du, dass das andere auch erfahren. Denn das Suchen nach Gott ist in jedem von uns angelegt. Diese Fragen nach Sehnsucht. Wer innerlich weiß, meine Schuld ist vergeben, Gott ist barmherzig zu mir, dann kann ich auch barmherzig zu anderen sein. Wer innerlich weiß, Gott liebt mich, so wie ich bin, mit meinen Macken, mit meinen Fehlern, kann ich stark sein, selbstbewusster sein und auch diese Liebe anderen zutragen. Denn Christus ist der Befreier, der Ermutiger. Christus ist die Zukunft, der Versöhner. Und hoffentlich werden viele Menschen es noch prüfen. Können sie ihn spüren, entdecken? Und wenn man das Neue gefunden hat, es nicht mehr loszulassen. Mein dritter und letzter Punkt, die Einladung an die Zuhörer. Auf einmal passiert eine Entwicklung im Text. Die Leute sagen zu Paulus, was ist das für eine neue Lehre, die du da vertrittst? Können wir mehr darüber erfahren? Was du uns erzählst, klingt in unseren Ohren sehr fremd. Wir würden gerne wissen, was es damit auf sich hat. Oh, was für eine Reaktion, was für eine Steilvorlage. Wenn das jedes Mal so wäre, oh, wie toll wäre das. Paulus hat in die griechische Kultur hineingesprochen und es hat etwas bewirkt, hat sie neugierig gemacht. Wie schön wäre das, wenn wir von unserem Glauben erzählen, wenn wir Leute neugierig machen auf Gott. Ich bin aber überzeugt, auf jeden Fall sollten wir die Vorbehalte der Menschen ernst nehmen gegenüber Glauben und gegenüber Gott. Denn viele haben Vorbehalte. Viele halten Christen für rückständig, für altmodisch, fortschrittshemmend. Sind wir das? Bin ich das? Will ich das sein? Viele sind skeptisch, Kirchen und Gott gegenüber. Viele sind skeptisch, weil sie Glaube und Religion aus den Medien fast nur in Bezug auf Missbrauchsvorwürfe kennen. Viele sind skeptisch. Sind wir das? Machen wir was dagegen? Wir leben in einer kritischen Gesellschaft und vieles wird heutzutage hinterfragt, ist nicht mehr für selbstverständlich gehalten. Und das finde ich erstmal gut. Das finde ich erstmal wirklich gut. Wenn Eltern bei einem Elternabend kritisch hinterfragen, warum soll denn die Klassenfahrt auf Malle stattfinden mit einer Flugreise, kann man ja kritisch ins Gespräch kommen, nicht alles für selbstverständlich nehmen. Finde ich gut. Eine Bürgerbeteiligung beim Ausbau von Windenergie, bei Tempo-30-Zonen, kritisch sein, finde ich gut. Sind die geteilten Bilder echt oder ist das fake? Kritisch sein, ist gut. Wir sind alle kritischer geworden. Das heißt aber auch, Glaube, Kirche, Religion ist nicht selbstverständlich. Wird kritisch hinterfragt. Was sind das für Fragen? Hat das etwas mit meinem Leben zu tun, was du mir jetzt sagst, was du glaubst? Wäre eine berechtigte, kritische Frage. Hat das etwas mit meinem Leben zu tun? Haben wir da eine Antwort darauf? Oder Jesus? Wer ist dieser Jesus? Kannst du mir was dazu sagen oder erklären? Wer ist er denn? Hadrat Mirza Ghulam Ahmad war mir nicht bekannt. Brauche ich diesen Jesus wirklich oder geht's auch ohne ihn? Berechtigte Fragen. Und so gehören Zweifel und Suchen zum heutigen Menschen dazu. Und das finde ich gut. In Modau wurde unser Netto modernisiert. Yeah! Große Aktion in Modau. Nicht allen gefallen, glaube ich. Denn die Laufwege sind jetzt anders. Man findet nicht immer sofort das, wonach man zuerst gesucht hat. Die Wege sind breiter, größer, es ist schöner geworden, ja. Aber ich finde, man gewöhnt sich daran, die neuen Laufwege. Aber manche haben kritisch diesen Veränderungsprozess zugeschaut. Aber die Bibel sagt schon, und wir haben es gesungen, wer sucht, der findet. Das gilt für Netto. Wie für den Sinn im Leben. Zweifeln und Suchen gehören dazu. Was passiert jetzt in Athen? Was erreicht Paulus? Spott, Hohn, Ablehnung. Paulus wird es, so die meisten Bibelübersetzer, niedergemacht. Als Schwätzer, als Krächzer. Je nach Bibelübersetzung. Griechisch steht da Körnerpicker. Also jemand, der für die Athener ohne Sinn und Verstand irgendwo nach einem Körnchen Wahrheit sucht, so. Körnerpicker. Luther hat das griechische Wort, was hier steht, mit Lotterbube übersetzt. 1545. Ein Lotterbube, Paulus. Ist nicht mein Sprachgebrauch. Aber heutzutage würde man sagen, wegklicken, swipen, runterscrollen. Andere sagen, ach, wir wollen dich nochmal hören, Paulus. Du kannst ja irgendwann nochmal was dazu sagen. Unverbindlichkeit gehörte in der Antike auch schon dazu. Und dann heißt es, Vers 33, Paulus verließ die Versammlung. War die Rede des Paulus auf dem Areopag jetzt ein Misserfolg? Nur ein paar wenige und zwei konkrete Personen werden jetzt genannt, dass sie dieser Botschaft glauben. Gemeindewachstum plus zwei, da würden wir sagen, hey, super. Da ist zum Beispiel Dionysios, der Areopagite. Sein Name bedeutet dem griechischen Gott Dionysos geweiht. Also er stammt aus einer ganz anderen Lebenswelt, aus einer ganz anderen Denkweise. Beruflich ist er Beisitzer des Areopags, das heißt, er ist Mitglied des Rats für Erziehung und Wissenschaft, ein gebildeter Mann. Er kehrt um, wird Christ und später, so sagt es die Kirchengeschichte, zweiter Bischof von Athen. Wow, was hier passiert. Und dann ist da noch Damaris. Vielleicht ist sie seine Frau. Könnte von der Wortbedeutung her sein. Beider Leben hat sich grundlegend verändert. Die Sehnsüchte sind auf einmal erfüllt. Das Leben von zwei Menschen und einiger anderer ist total umgekrempelt durch diese Mission von Paulus, durch dieses Eintauchen in die Kultur, durch dieses auf Augenhöhe, durch sein Herz. Hätte er weiter diesen Zorn und diese Wut und diesen Hass gehabt, wäre nichts passiert, bin ich überzeugt. Gott muss uns verändern innerlich, ein Herz geben für die Menschen. Und dass wir uns dann auf den Weg machen, ihn auf Augenhöhe zu begegnen. Aber dann auch kritisch das aufgreifen aus unserer Kultur und sagen, aber ich kann dir noch was anderes dazu sagen. Du, das macht nicht den Lebenssinn aus. Du hast ein super tolles Auto und das Haus ist toll und der Urlaub ist toll, aber das macht dich doch auf Dauer nicht glücklich. Mich macht anderes glücklich. Konfrontieren und einladen. Mission kann abschrecken, hat viele Risiken, aber wenn wir die Wechselwirkungen mit unserer Gesellschaft sehen und nutzen, dann kann Gottes Botschaft weit in unsere Stadt, in unsere Nachbarschaft, auf unseren Arbeitsplatz hineinreichen. Und dafür brauchen wir keinen Stand am Frankfurter Hauptbahnhof, sondern wollen wie Paulus eintauchen in die Kultur, konfrontieren und einladen. Das war mein heutiges Thema. Mission zu Risiken und Wechselwirkungen. Aber ich möchte die Predigt nicht enden mit ein paar kleinen Aufgaben oder Möglichkeiten, auch in dieser Woche dieses Thema und darüber hinaus weiterzutragen. Ich möchte Fragen stellen und Aufgaben stellen. An welchen Stellen will ich in die Kultur eines Menschen eintauchen, um ihn besser zu verstehen und Anknüpfungspunkte zu finden? vielleicht zu überlegen, wer ist es morgen oder in dieser kommenden Woche? Zweitens, bete für Gelegenheiten, Zielverfehlungen im Leben ansprechen zu können und die Sehnsucht von Menschen zu spüren und aufzugreifen. Bete für solche Gelegenheiten. Drittens, will ich dir Mut machen. Wo will ich mutig meinen Glauben bekennen, respektvoll auf Augenhöhe? Nutze die Möglichkeiten. Und schließlich kann ich auch Ablehnung akzeptieren und für Frucht beten, also dass etwas entsteht daraus, trotzdem, dass Gott weiter daran arbeitet an den Menschen. Ich lade uns ein dazu, eine kurze Stille zu haben. Und vielleicht machst du für dich fest, welchen Weg du gehen willst in dieser Woche, welche Person du vor Augen hast. Vielleicht zeigt dir Gott jemanden in der Stille. Vielleicht will ich Gott ganz besonders ermutigen. Lass uns einen Moment der Stille weiter haben. Und Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du uns hilfst, in der engen Verbindung mit dir die Menschen um uns herum zu sehen. Schenk uns ein Herz für dich und für deine gute Nachricht, für das Evangelium. Schenk uns ein Herz für die Menschen, dass sie dich finden, dich kennenlernen. Gib uns Mut. Gib uns Geduld und ein Gespür für die Kultur, für die Situation, ohne alles gut zu heißen, aber auf dich hinzuweisen. Danke, Herr, dass du erlebbar bist. Danke, dass man dich finden kann und dass es etwas Wunderbares ist, zu dir zu gehören. Lass das weitergehen und weiterwirken in uns und durch uns hindurch. Amen.